Jesus Christus, öffne unser Herzen und Sinn, dass wir uns jetzt auf dich ausrichten, auf dein Wort. Lass uns alles ablegen, was uns so beschwert und was uns umtreibt von der vergangenen Woche. Dass wir bereit sind zu hören mit unseren Herzen und unseren Gedanken. Und schenk du, dass jeder heute mit einem guten Gedanken nach Hause geht. Amen. Wer ist nach der Bibel der gottloseste Mensch? Für keiner. Paulus behauptet er von sich selber. Ja, machen wir nächste Woche Selbst- und Fremdwahrnehmung. Also Paulus von sich behauptet, Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. So steht es im 1. Timotheusbrief. Also Paulus sieht sich selber so, als den Schlimmsten, den Gottlosesten. Ich denke, das ist seine Wahrnehmung. Wenn wir Bibel lesen, würden wir es wahrscheinlich anders wahrnehmen. Und ich weiß auch nicht, ob das Jesus so wahrnehmen würde. Aber wie kommt Paulus zu dieser Sichtweise? Dazu schauen wir uns mal den Predigttext im Ganzen an. Da heißt es, ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er gerade mich für vertrauenswürdig erachtet hat, ihm zu dienen. Er hat mir dafür auch die Kraft geschenkt. Dabei habe ich ihn doch früher verhöhnt. Ich habe Christus und seine Gemeinde mit blindem Hass verfolgt und bekämpft. Aber Gott hat sich über mich erbarmt und mir alles vergeben. Denn in meinem Unglauben wusste ich nicht, was ich tat. Umso reicher habe ich dann die Gnade des Herrn erfahren. Er hat mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie uns nur in der Verbundenheit mit Christus zu finden ist. Denn das steht unumstößlich fest. Darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Doch gerade deshalb war Gott mit mir ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Gott aber, dem ewigen König, der unsterblich und unsichtbar ist, dem allein gebühren Lob, Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Paulus. Was wissen wir über Paulus, also über seine jungen Jahre? Paulus ist groß geworden in einer Stadt namens Tarsus, das so in der heutigen Westtürkei, Kilikien heißt die Gegend zu der Zeit. Und er ist wohl mit einer ganzen Gruppe von dort nach Jerusalem übergesiedelt. Der war ja nicht zu Besuch mal da, sondern er hat in Jerusalem gelebt. Und diese Gruppe aus Kilikien, die war so groß, dass die in Jerusalem eine eigene Synagoge hatten. Kann man nachlesen in Apostelgeschichte 6. Und Paulus war wohl recht jung. So wird er uns beschrieben. Und er hat aber die Zeit schon genutzt in Jerusalem. Er hat bei einem berühmten Mann aus dem Hohen Rat, bei einem berühmten Pharisäer studiert, bei Gamaliel. Und als dann in der frühen jungen Gemeinde der Stephanus von einer wütenden Menge vor die Stadt geschleppt wird, um gesteinigt zu werden, da begegnet uns Saulus, wie er da noch offiziell heißt, zum ersten Mal. Sie zerrten Stephanus aus der Stadt und begannen ihn zu steinigen. Die Zeugen, die daran beteiligt waren, legten ihre Obergewänder ab und gaben sie einem jungen Mann namens Saulus, der sie bewachen sollte. Und dem Saulus, dem hat es als Eiferer sehr gut gefallen. und entsprechend wird er dann aktiv. Wir finden bei so Übersiedlern, kann man öfter was beobachten. Ich habe in meiner ersten Stelle mit meiner lieben Frau, waren wir auf dem Hunsrück und da hatten wir ganz viel mit Russlanddeutschen zu tun. Und wir können das auch beobachten bei Migranten und so weiter, dass die ganz, wenn sie glauben, den ganz in der Ferne ganz besonders konsequent leben wollen. Ja. Das kann damit zu tun haben, dass sie sich besonders gut integrieren möchten. Das kann aber auch damit zu tun haben, alte Traditionen aus der Heimat zu bewahren. Gibt es das Phänomen, dass eben in der Diaspora Lebende viel strenger ihren Glauben leben, um ihre Identität zu wahren, als Menschen, die im Heimatland geblieben sind. Nach mehreren Generationen, jetzt bei den Russlanddeutschen zum Beispiel, kommen die dann zurück und sind in manchem viel, viel strenger vor Ort. Ja, also ich weiß zum Beispiel, die russlanddeutschen Frauen waren zwar bei uns in der Kirchgemeinde, aber da hast du nie eine gesehen ohne Kopftuch. Das war gar nicht denkbar. Ja, das hat dann was zu tun auch mit meiner Identität. Und es tritt besonders dann auf, wenn es eine ganze Gruppe ist. Und so etwas beschreibt die Apostelgeschichte, es sind mehr so Nebensätze, aber an denen kann man schon aufhorchen. Paulus und seine Gruppe aus Kilikien. Einige der Kilikier waren die treibende Kraft gegen Stephanus. Ja, der verkündet unseren den jüdischen Glauben nicht so, wie wir das kennen. Da müssen wir dagegen sein. Und als Stephanus dann gesteinigt wird, gibt es eine Verfolgung, die war so stark, dass die Mehrheit der jungen Gemeinde aus Jerusalem geflohen ist. Und Paulus wurde einer der treibenden Kräfte dieser Verfolgung. Bei Luther heißt es, er schnaubte gegen die Jünger des Herrn. Er war so fanatisch, dass er alles tat, um die Gemeinde auszurotten. Und so beschreibt er sich hier, ich habe Christus und seine Gemeinde mit blindem Hass verfolgt und bekämpft. Paulus war ein Feind der Gemeinde. Wer aber gegen die Gemeinde ist, der ist gegen Jesus selbst. Weil Jesus liebt die Gemeinde und er nimmt es sehr persönlich, wenn Menschen sich gegen die Gemeinde stellen. Und das wird hier bei Paulus sehr deutlich, als Jesus den Paulus vor den Toren von Damaskus stoppt. Da sagt er nicht, hey, Saulus, Paulus, warum kämpfst du gegen meine Jünger, gegen meine Schüler, gegen die Gemeinde? Und er sagt, Saul, warum verfolgst du mich? Jesus nimmt es sehr persönlich. Und hier stoßen wir auf ein weiteres Phänomen. Jesus hätte ja die Möglichkeit gehabt, also die Rede von großem Licht und so weiter, und dass das so hell war, dass Paulus auch dann blind wird davon. Jesus hätte ja die Möglichkeit, schickt nur Blitz und Donner, ist er tot, ist die Sache auch erledigt. Aber so handelt Jesus nicht, sondern Jesus handelt hier bei Paulus genauso, wie er Menschen, wie man das immer wieder in den Evangelien lesen, wie er Menschen begegnet. Klar, deutlich, kompromisslos, aber dennoch voller Liebe und Zuwendung, weil Jesus kam ja nicht, um zu richten, sondern er kam, um die Menschen zu gewinnen, so wie wir es in der Tageslosung. Ja, ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das war immer das Ziel von Jesus, Menschen zur Umkehr zu rufen und zu gewinnen. Und so auch hier bei Paulus. Jesus fasst ihn hart an. Kommt ein helles Licht und eine Stimme. Paulus kommt dann nach Damaskus und fängt an nachzudenken und entscheidet sich umzukehren und diesem Jesus zu folgen. Und viele Jahre später fasst er sein Handeln das Handeln Jesu an ihm und an den Menschen zusammen, als wir noch feindlich Gott gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich versöhnt. Das ist die Gnade, in der Gott uns entgegenkommt. Er kommt zu uns, er versöhnt uns mit sich. Dazu möchte ich vier Gedanken mit euch teilen. Da sind wir. Es gibt recht viele Menschen, die haben ein Problem, etwas anzunehmen. Also einfach so was geschenkt zu bekommen. Warum beschenkst du mich? Fragt mich jemand. Was soll ich dafür tun? Fragt ein anderer. Wenn ich etwas bekomme, dann fühle ich mich irgendwie innerlich genötigt, auch etwas zu geben oder irgendetwas dafür zu tun, etwas zu leisten. Aber ein Geschenk einfach so. Ich tue mich nicht leicht und ich weiß, dass es vielen anderen genauso geht. Ich bin zu einer Feier eingeladen. Meine Frage, kann ich etwas beitragen, kann ich etwas mitbringen? Und jetzt kommt Gott daher und sagt, ich schenke mich dir. Einfach so. Was kann ich tun? Was kann ich beitragen?
Nix.
Muss ich was spenden? Muss ich was Gutes tun? Muss ich Arme unterstützen?
Nein.
Muss ich mich irgendwie würdig erweisen? Muss ich besonderes Leben führen? Muss ich eine Pilgerfahrt machen?
Nein.
Kann ich nicht irgendwas tun?
Nein. Nichts.
Oder gibt es irgendeine Bedingung? Habe ich irgendwas übersehen im Kleingedruckten?
Nein.
Also wirklich nichts?
Nein. Es ist alles geregelt.
Und deswegen ist diese Formulierung des Paulus so wichtig. Gott hat dich mit sich versöhnt. Er hat gehandelt. Und zwar lange, bevor du etwas von ihm wissen wolltest, ja, als du noch gegen Gott gelebt hast. Was kann ich tun? Ich kann es einfach nur dankbar annehmen. Du musst dich nicht ständig irgendwie vor Gott beweisen oder ihn beeindrucken. Du darfst wissen, Gott liebt dich. Im Text drückt Paulus das so aus, aber Gott hat sich über mich erbarmt und mir alles vergeben, denn in meinem Unglauben wusste ich nicht, was ich tat. Das bringt mich zu zweitens. Paulus hat es ganz, ganz krass erfahren. Er war Jesus so wichtig, dass sich Jesus ihm selbst in den Weg stellt. Ja? Er möchte Paulus gewinnen. Und er möchte, dass Paulus seine Liebe, seine Gnade, seine Güte und alles, was Gott für ihn bereithält, erfährt. Wenn ich etwas ausgefressen habe, wirklich etwas falsch gemacht habe oder jemanden verletzt habe, auch wirklich üble Dinge getan habe, dann kann ich es nicht einfordern, dass diese Person mir vergibt. Ich kann nur darauf hoffen. Und da bin ich gestern auf ein kurzes Video gestoßen, ist nur eine Minute, das wollte ich euch mal zeigen. Also Matthias zeigt uns das. Thank you. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen konntet, was oben drüber stand, also die Familie eines Mannes, der in der anderen Familie einen getötet hat, bittet um Vergebung. Die ganze Familie kommt, kniet sich auf den Boden und bittet und hofft auf Vergebung. Weil eine Tat, die ich begangen habe, vor allem so eine, ja, ein Mord, kann ich nicht zurücknehmen. Auch wenn ich etwas gesagt habe, dann ist es erstmal raus. Es lässt sich nicht zurücknehmen. Ich kann nur um Vergebung bitten. Aber eine Tat ungeschehen machen. In den USA sitzen zurzeit 1500 Menschen im sogenannten Todestrakt. Da kann ich oder meine Angehörigen kann ein Gnadengesuch an den Präsidenten schicken. In der Hoffnung, dass ich begnadigt werde. Ich bin von dem guten Willen des anderen abhängig. Kurz vor Ende seiner Amtszeit hat Joe Biden 39 Menschen begnadigt. Auch in Deutschland kann ein Straftäter ein Gnadengesuch einreichen. Da entscheidet dann bei uns ein Ministerpräsident oder in besonderen Befällen dann der Bundespräsident darüber. Vor ein paar Jahren, ich glaube 2007, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, war der RAF-Terrorist Christian Klar hat so ein Gnadengesuch, das dann eins, das dann wirklich mal durch die Presse geht. Das haben wir dann mitbekommen. Was ist das für ein Gefühl, wenn dann so einem Gesuch entsprochen wird? Jetzt hier beim Todestrakt bleibt ein Mensch eventuell trotzdem lebenslang in Haft. Aber er kann umkehren. Das Besondere bei Gott ist, da musst du kein Gnadengesuch einreichen. Sondern du bekommst es quasi vor die Nase gehalten. Und wenn du es annimmst, dann bist du frei. Denn Gottes Gnade ist größer und geht weiter als die Gnade, die Menschen geben können. Und Paulus sieht darin das Geschenk Gottes schlechthin. Gott, Jesus, hat Paulus gesucht und gefunden. Und Paulus beschreibt sich als den schlimmsten Sünder. Und dann schließt er daraus, wenn es für mich eine Chance gab und für mich die Gnade gilt, dann steht sie jedem offen. Und er drückt es so aus, an meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Jesus Christus ewiges Leben finden können. Selbst wenn ihr immer wieder dieselben Fehler machen, selbst wenn ihr dann immer wieder oder gar rückfällig werden, Gottes Gnade bleibt bestehen und du darfst immer wieder neu anfangen. Das wirklich Einzige, was wir überhaupt tun können, ist dankbar sein. Gegenüber Gott und im Zwischenmenschlichen gegenüber dem, der mir vergeben hat. Und eine ganz wichtige Form, Dankbarkeit zu zeigen, ist es, der Wille, sich verändern zu wollen. Gerade auf im Blick darauf, wenn ich immer wieder denselben Fehler mache oder immer wieder in dieselbe Falle tappe. Jesus gibt uns, oder die Bibel gibt uns ein wunderschönes Beispiel, wo eine Frau zu Jesus gebracht wird, die hat Ehe gebrochen und so weiter. Und als dann, ihr kennt die Geschichte, ich erzähle es jetzt nicht, als alle weg sind, fragt Jesus, hat dich keiner verurteilt? Dann verurteile ich dich auch nicht. Dann kommt ein Satz, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist bezogen auf den Ehebruch. Ja? Geh hin und, weil die Frau wird natürlich wieder sündigen. Ja? Das ist Illusion, dass ich mein ganzes Leben gar keine Sünde mehr begehe. Sondern der Punkt ist, tapp nicht wieder in diese Falle. Ja? Beug dem vor, verändere dein Denken. Ja? dass das nicht wieder passiert. Und bei Paulus können wir das lesen, er hat es total verändert. Aus dem Verfolger, da wird einer, der die Botschaft der Gnade Gottes in die Welt trägt. Er hat allen erzählt, was Jesus für ihn und für jedermann getan hat. Ein Zeichen der Freude, die nicht in ihm drin bleiben kann, das muss raus. Von Jesus weitersagen, das ist kein Muss, weil er es befohlen hat. Es ist eine Freude in mir, dass ich es weitersagen will. Es bricht aus mir heraus und geht an andere weiter. Es kommt aus mir, weil es mir so groß geworden ist. Dankbarkeit, die überfließt. Jesus drückt es mal selbst so aus, bis das Herz voll ist, es geht der Mund über. Weitergeben ist jedoch nicht nur das Sagen, nicht nur die Freude und die Dankbarkeit, sondern es kann sich auch ganz praktisch zeigen, wie ich anderen dann begegne. Weil du selbst Gnade erfahren hast, kannst du anderen vergeben und freundlich begegnen. Gerade die Vergebung weiterzugeben. Mir ist vergeben. Ich habe das gelernt und bin jetzt in der Lage, auch dir zu vergeben. Eigentlich sollten wir doch annehmen, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ja? Gerade unter uns in der Gemeinde, unter Christen in der Welt, sind ja nicht nur wir paar Hansel hier, sondern die Christenheit ist ja eine relativ globale Geschichte. Und wir sehen immer wieder in der Praxis, das funktioniert nicht. Also dieses Weitergeben, was ich als Gnade und was ich als Vergebung und Zuwendung empfangen habe, das auch an andere mit zu leben und an andere weiterzugeben, ist gar nicht so leicht. Jesus bringt da auch eine Geschichte und sagt, Menschen, da ist einer, der hat so viele Schulden, der kann sein Leben lang nicht zurückzahlen. Und sagt, soll dafür ins Gefängnis und er sagt, komm, das wird sowieso nichts. Sagt, nee, pass auf, wir machen das ganz anders. Ich erlasse dir deine Schuld. Ja, wie gesagt, Schulden fürs ganze Leben. Und der geht raus und dann trifft er einen, der schuldet ihm ein paar Euro. Den schüttelt er und wirkt er und sagt, hey, du musst mir das geben, sonst schmeiße ich dich ins Gefängnis. Ich klag dich an, ich zerr dich vor den Kadi. Und dann sagt Jesus so nett. Das ist nicht der Gedanke von Vergebung, dass ich dir alles vergebe und dann quetschst du aus dem Nächsten das bisschen, was der dir schuldet, raus. Sondern gebe es weiter. Und das ist Ich brauche einen Schluck Wasser. Wie heißt im Psalm 22, die Zunge klebt mir am Gaumen. Es ist eine Erwartung formuliert, in verschiedener Form, dass wir das weitergeben, was wir erhalten haben, dass wir die Gnade weitergeben, dass wir die Liebe weitergeben, dass wir Vergebung weitergeben. Dazu fordert uns Jesus auf. So wie Gott dir gnädig war, sei auch du gnädig mit anderen. Auch wenn sie immer wieder an dir schuldig werden. Ja, weil das ist ja auch unter uns. Es ist nicht so, ja, wir geraten aneinander, Vergebung, und dann geraten wir nie wieder aneinander. Das ist es. Aber wenn wir das nicht tun, was ist das dann? Ja, warum ist dann Jesus überhaupt gestorben? Dass wir in Ruhe weitermachen, dass wir unsere Ruhe haben und weitermachen wie bisher. Wie viel hat Gott dir vergeben? Es ist nicht jeder ein Mörder unter uns. Was hat Gott dir alles vergeben? Und wie oft hat Gott dir vergeben? Gerade dann, wenn du immer wieder in dieselbe Falle getappt bist. Wie oft war ich in Gedanken oder in Worten und Taten ungerecht zu jemand? Und das immer wieder. Vergeben. Wie oft liege ich falsch in dem, was eigentlich Jesus von mir möchte und ich andere Dinge tue oder genau das Gegenteil tue? Wie oft habe ich nicht so gehandelt, dass es gut war? Vergeben. Und wenn es immer wieder kommt, vergeben. Und zwar so oft wie notwendig. Deswegen gibt Jesus manchmal so herausfordernde Antworten. Ja, also gefragt wird, ja, wie oft soll ich denn meinen Mitmenschen noch vergeben? So oft wie notwendig. Das ist nicht einfach. Aber Entschuldigung, hat irgendjemand gesagt, dass es einfach ist? Dass es automatisch geht. Nein, wir tun uns schwer. Sowohl mit dem Annehmen als auch mit dem Weitergeben. Sowohl mit unseren Worten und vielleicht oft noch mehr in der Praxis. Aber wisst ihr was? Gottes Gnade bleibt für alle. Paulus sagt, nehmt mich als Beispiel. Wenn Gottes Gnade mich erreicht, den Schlimmsten, dann ist sie für jeden von euch da. Wir wollen lernen, aus dieser Gnade zu leben, indem wir sie annehmen und weitergeben. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, Gnade, Liebe, Vergebung scheint oft so selbstverständlich. Und doch tun wir uns immer wieder schwer. Oft stehen wir uns das selber im Weg. Unsere Gedanken und das, was uns innerlich bewegt. Lass uns da immer wieder auf dich blicken und es immer wieder neu annehmen. Hilf du uns bei der Veränderung unserer Gedanken, unseres Sinnes, und dass wir es in Worten und in Taten deine Liebe, deine Gnade und deine Vergebung weitergeben. Amen.